بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kommen wir heute zur nächsten Station auf dem Weg des عماد الدين زنكي رحمه الله. Wir waren ja stehen geblieben bei dem Versuch, Antiochia einzunehmen oder wieder einzunehmen, also Antakya. Aber das hat nicht richtig geklappt. Ja, und Antakya wird erst viel, viel später eingenommen werden, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala, also nach Ableben des عماد الدين زنكي رحمه الله ta'ala. Trotzdem hat er versucht, weiter die islamischen Gebiete zu verbünden, zu vereinen. Und er begab sich nach Halab, nachdem er zuvor Hama eingenommen hat, aber jedoch bei dem Versuch gescheitert war, Homs zu erobern, also oder Hems, ja, also Homs auf Deutsch, wurde dann doch nicht erobert. Und er versuchte also, diese Gebiete einzunehmen, und nach mehreren Schlachten gelang es ihm auch, die Gebiete Kafartab, Ma'arrat al-Nu'man und Sardana zu befreien. عماد الدين زنكي wird immer mächtiger, sein Gebiet vergrößert sich immer, und der damalige Sultan Mas'ud wollte dem ein Ende setzen. Ja, also diese Rivalität war vorhanden, und er wollte ihn deswegen töten, damit er der Machthaber bleibt oder ist. Weil عماد الدين, obwohl er ja nicht gesagt hat, dass er unabhängig von den Seldschuken handelt, sondern unter der Herrschaft der Seldschuken, aber trotzdem dieser Anführer, also der Sultan Mas'ud, hatte sich gedacht, der wird mir zu mächtig, wird mir zu gefährlich, also muss ich diesem ein Ende setzen. Dies hat wer nun mitbekommen, diese Intrige, dass man عماد الدين زنكي töten möchte, und zwar Dubais ibn Sadaqa. Das war wer nochmal? Das war derjenige, den عماد الدين زنكي gefangen genommen, oder er wurde gefangen genommen, und عماد الدين زنكي hat ihn dann genommen, aber ihn ehrenhaft empfangen. Das hatte ich ja das letzte Mal schon erwähnt. Als Dubais dieses mitbekommen hat, hat er einen Brief geschickt an عماد الدين زنكي. Achtung, der Sultan möchte dich umbringen. Das hat später der Sultan mitbekommen, dass Dubais eben ein Schreiben geschickt hat, also hat er ihn getötet. Daraufhin sagte عماد الدين زنكي, wir lösten ihn mit Geld aus, weil er hat ja Geld gegeben, damit er ihn genommen hat. Und er löste uns mit seiner Seele aus. Obwohl, wie gesagt, er hatte schiitische Tendenzen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass عماد الدين ihn bestätigt in seiner Glaubenslehre, sondern das waren politische Handlungen. Und deswegen hatte er ihn ja genommen, aufgrund der politischen Ziele, die er hatte. Also er war sehr weitsichtig, wie wir noch sehr oft sehen werden. Und der andere hatte das nicht vergessen, dass er nicht mehr in Gefangenschaft war, sondern würdevoll empfangen wurde. Also hat er ihm auch diese Geste geleistet, wobei es sein Leben gekostet hat. Daraufhin beschloss عماد الدين زنكي, ein bedeutendes und strategisch wichtiges Wahrzeichen der Kreuzfahrer anzugreifen, und zwar die Festung Ba'rin oder Barin. Ja, wird so und so ausgesprochen oder wird so und so geschrieben. Ba'rin oder Ba'rin. Und diese Festung war sehr wichtig, sehr strategisch, sehr zentral. Und in dieser Festung waren aber die Kreuzfahrer, die Kreuzritter. Und zwar, wer sie kontrollierte, hatte die vollständige Aufsicht auf den Orontes-Fluss, Nahr al-Asi wird es auf Arabisch genannt. Und dadurch konnten die Verbindungen zwischen Antakya im Norden, Tripolis und Al-Quds abgeschnitten werden. Also wer diese Festung hat, der kann die strategischen Wege, zumindest auf dem Wasser, eben beherrschen. In diesen großen Gebieten. Zudem stand die Festung unter direkter Aufsicht über Hims und Hama, was ihren militärischen Wert noch weiter steigerte. Also man hatte Hims und Hama auch sehen können und also es war militärisch strategisch, du weißt, was passiert und so weiter. Um diese Festung nun herum, ja, gab es dann die Schlacht von Ba'rin, und zwar im Shawwal des Jahres 531 nach Hijra, Juni 1137 nach christlicher Zeitrechnung. An dieser Schlacht waren zwei der wichtigsten Anführer der Kreuzfahrer beteiligt, der König von Jerusalem, er hieß damals Fulk, und der Fürst von Tarabuls, Raimund der Zweite. Und da gab es eine gewaltige Schlacht und die Kämpfe waren sehr, sehr heftig und die Muslime haben dann aber gewonnen. Das war eines der größten Schlachten, die diese Zeit erfahren hat. Der Großteil des Heeres der Kreuzfahrer wurde getötet. Und die meisten Überlebenden wurden gefangen genommen, unter ihnen dieser Fürst Raimund der Zweite. Der König Fulk, der ist geflohen. Und von dort, also er ist geflohen und dann sandte er Hilferufe an Raimund de Poitiers, den Fürsten von Antakya, sowie Jocelyn oder Jocelyn dem Zweiten, der Fürst von Edessa, damit sie herkommen und mithelfen und mitkämpfen. Doch Imad ad-Din Zinki handelte schneller und erschloss die Festung mit einer vollkommenen und lückenlosen Belagerung ein. Also er ist ja noch nicht in der Festung drin. Das war jetzt die Schlacht vor der Festung. Und bis diese Armeen jetzt kommen, das dauert, das ist ja kein Spaziergang. Also eine Armee in Gang zu setzen, dauert. Ja, das heißt, er hatte etwas Zeit, um in diese Festung einzutreten. Er hat nun diese Festung belagert und so kontrolliert, dass dieser Fürst drinnen abgeschottet war von der Welt. Er hatte keine Nachrichten mehr bekommen. Das heißt, dieser Fürst hat gar nicht mitbekommen, dass die anderen Armeen sich auf den Weg gemacht haben. Das heißt, er dachte, er wäre den Muslimen hilflos ausgeliefert, so dass er eine Belagerung nicht überleben kann. Also kam es dazu, also dass Imad ad-Din Zinki diese Isolation des Königs ausnutzte, und natürlich den Beschuss, ja, mit diesen Manjaniq. Manjaniq ist was? Katapulten, barakallahu fik, ja, mit diesen Katapulten weitergeführt hat, so dass tatsächlich dann eine Botschaft der König, also dieser Fürst meine ich, eine Botschaft an Imad ad-Din Zinki geschickt hat, dass er aufgeben wird. Und dann hat Imad ad-Din Zinki diese Festung eingenommen. Als er nun dieses Gebiet eingenommen hat, hat Imaduddin Zinki nun Folgendes getan. Und zwar gab es einige, die in diesen Gebieten vor den Kreuzfahrern Gebiete hatten. Das war ihr Land. Und dann kamen ja die Kreuzfahrer und haben ihnen das Land weggenommen. Also kamen Leute, die natürlich Beweise hatten. Guck mal hier, das ist mein Land. Hier habe ich geerbt, habe ich gekauft. Aber es gab andere, die hatten keine Beweise. Die mussten fliehen. Du konntest jetzt nicht deine Papiere mitnehmen. Und sie sagen, dieses Land, dieses Ackerland, dieses Haus, dieses hier gehört mir. Wie konnte Imaduddin Zinki nun feststellen, wem was gehört? Er kam auf die Idee und sagte, bringt mir die Steuerregister von Halab. Das heißt, jeder Landwirt, der Zakat entrichtet hat, dann hat natürlich dann an die Zentrale, die war dann in Halab, die Zakat entrichtet, sein Name wurde aufgeschrieben, der Zakat für Ackerland XY und so weiter und so fort. Und damit konnte man eben beweisen, wem sein Land gehört. Und das zeigt also, dass Imaduddin Zinki rahimahullah bedacht war, den Menschen ihre Rechte zu geben. Dass er nicht sagte, Pech gehabt, Staat übernimmt, ja, umso mehr für uns, sondern er hat wirklich versucht, das jedem zu geben. Könnt ihr bitte die Gespräche einstellen? Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala sagte, dies gehört zu den besten und gerechtesten Handlungen. Das, was Imaduddin Zinki gemacht hat. Als das Heer der Byzantiner nun kam, schlossen sich ihm, also dem Fürsten von Antakya und Raimund von Poitiers, sowie der Fürst von Edessa, Arruha, Joslin, zu einer Einheit. Und diese vereinten Truppen marschierten auf die Stadt Al-Balat und nahmen sie gewaltsam ein. Ja, auf diesem Weg gab es eine Stadt und diese Stadt wurde dann eingenommen und danach zogen sie weiter nach Bizarra. Das war eine stark befestigte islamische Stadt, die zum Gebiet Halab gehörte. Der byzantinische Kaiser Johannes II. Bestand darauf, sie einzunehmen, weil sie eben strategisch wichtig war, und belagerte diese Stadt 7 Tage und schließlich einigte man sich mit den Bewohnern, dass man ihm diese Stadt übergibt. Im Gegenzug lässt er sie gehen. Nachdem die Tore geöffnet wurden und der Kaiser dann eingetreten ist, hat er sich nicht an diese Abmachung gehalten. Und er hat dort ein Massaker angerichtet. 5000 Männer und Frauen wurden an einem, in einem Moment getötet, die übrigen verschleppt und gefangen genommen. Und einige Bewohner flohen in Höhlen, ja, also da, so Gebirgslandschaften, da gab es Höhlen, da sind sie rein, um zu flüchten. Was hat er getan? Er hat dann Feuer angezündet, sodass die Menschen in der Höhle ersticken. So barbarisch waren diese Kreuzfahrer. Das ereignete sich am 25. Rajab 532 nach Hijra. Am 6. Sha'ban 532 rückten dann diese Truppen der Kreuzfahrer nach Halab vor. Und dort wurden sie aber vom Militär der Muslime, die dort waren, überrascht, dass sie eben vorbereitet waren und dass sie diesen Angriffen standhielten. Und deswegen zogen sie sich dann zurück. Sie haben gesagt, das bringt jetzt nichts, Halab einzunehmen. Also haben sie das aufgegeben. Dann ging es weiter, dass dieser Kaiser die Gefangenen, die er genommen hat, nach Bizarra, was sie da vorher eingenommen haben, gebracht hat und dorthin verschleppte, und eine byzantinische Garnison, ja, also Truppe von Soldaten, führte seinen Feldzug nach Westen und Süden fort, und dabei besetzte er Ma'arrat al-Nu'man sowie Kafar Taba und wandte sich anschließend Richtung Shaysar. Als die muslimische Garnison in Halab bemerkte, dass die feindlichen Heere abgezogen waren, sandten sie Kundschafter aus, um ihren Weg zu verfolgen, damit sie gucken, wohin sind sie gegangen. Und der Emir von Halab, der hieß Siwar, hat bemerkt oder hat dann mitbekommen, da wurden Frauen und also Zivilisten gefangen genommen in dieser Festung. Also hat er dann ein Heer aufgestellt und ist raus aus Halab, um diese Festung einzunehmen, und tatsächlich konnte er diese Menschen dann befreien. Ja, das war jemand, der sich da eingesetzt hat für diese verschleppten und gefangenen Muslime. Das hat alles gezeigt, dass es ein Hin und Her gab zwischen den Kreuzfahrern und den muslimischen Armeen. Antakya konnte man nicht einnehmen. Aber Imad al-Din Zinki, rahimahullah ta'ala, hat natürlich nicht davon abgelassen, die besetzten Gebiete wieder einzunehmen. Aber der Weg nach Antakya, der war nicht möglich zu dieser Zeit. Also hatte er sich was vorgenommen? Die nächste wichtige Stadt, und letzten Vortag oder vorletzten Vortag haben wir ja gesagt, Imad al-Din war sich nicht sicher, mit was fängt er jetzt an? Antakya oder die andere wichtige Stadt war Edessa, Ar-Ruha, der erste Kreuzfahrerstaat, aber auch eines der größten, mächtigsten, militärisch stärksten Kreuzfahrerstaaten. Das Problem war aber was? Der Weg dorthin, einmal Damaskus. Dimashq war ja bis jetzt nicht unter der Herrschaft von Imad al-Din Zinki, rahimahullah ta'ala. Er hat es ja mehrmals versucht, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Und das Gebiet Al-Jazira, ich sagte, das ist so ein Gebiet, Teile von der Türkei, Syrien, Irak, dieses Gebiet, das war auch nicht unter der Herrschaft von Imad al-Din Zinki. Aber diese beiden Gebiete waren strategisch wichtig, um nach Edessa Ar-Ruha zu gelangen. Also hat er noch einmal es versucht, diese Gebiete einzunehmen. Also der erste Schritt bestand darin, Dimashq, dem Herrschaftsgebiet von Imad al-Din Zinki, einzugliedern. Und deshalb zog Zinki gegen die Stadt und begann ihre Belagerung. Noch einmal, das war unter der Herrschaft der Muslime. Ja. Aber warum macht er das? Nun, weil sie nicht mitmachen bei der Befreiung der besetzten Gebiete. Die wollen für sich leben und das war's. Und er hat ja gesagt, guck mal, macht mit und wir befreien die Gebiete. Sie wollten nicht. Also kann er ja nicht einfach zuschauen, dass die besetzten Gebiete weiter besetzt werden. Angesichts dieses festen und gut organisierten Belagerungsrings griff Mu'in al-Din Unur, einer der Herrscher dort, zu einem neuen Mittel, um Zinki zum Rückzug zu zwingen. Und zwar ersandte eine Botschaft ans Königreich von was? Also noch einmal, der Herrscher von Dimashq, Muslim, ja, schickt jetzt einen Brief, und Imad al-Din belagert Dimashq. Jetzt schickt er einen Brief an wen? An den König von Jerusalem, dem König unter den Kreuzfahrern. Er will also von den Kreuzfahrern Hilfe, um Imad al-Din Zinki zu bekämpfen. Und er forderte ihn auf, mit einem großen Kreuzfahrer herzukommen, um gegen Sinki zu kämpfen, und warnte ihn, dass die Einnahme von Dimaschk die Sicherheit der Kreuzfahrer bedrohen wird. Subhanallah, was für ein Verrat. Als das Sinki mitbekommen hat, hat er gemerkt, okay, also diesen Krieg kann ich jetzt nicht gewinnen, noch nicht. Also wenn jetzt die Kreuzfahrer auch noch nach Syrien kommen, dann war's das. Die Leute, die Armee in Dimaschk von vorne und die Kreuzfahrer von hinten. Also hat er sich zurückgezogen nach Hems und dann weiter nach Mosul. Also dieser Versuch, Dimaschk einzunehmen, was heißt einnehmen? Also er wollte ja einfach nur, dass sie mit weitergehen nach Edessa. Aber das wollten sie nicht, also zumindest der Anführer dort. Bemerkenswert ist, dass Mu'in ad-Din Unur anschließend mit einer eigenen Truppe die Stadt Banias belagerte und nach heftigen Kämpfen gegen diese Stadt gehörte zum Gebiet von Imad ad-Din Zinki. Ja, und seine Soldaten waren dort. Und was hat er dann gemacht? Er hat sie eingenommen und hat sie dann dem König von Jerusalem übergeben. Also, noch schlimmer geht's nicht. Das zeigt, was für Leute das waren. Und dass Imad ad-Din Zinki recht hatte, als er sich vorgenommen hat, Dimaschk einzunehmen. Also unter der Führung von so einem, kannst vergessen, dass die besetzten Gebiete wieder eingenommen werden. Was passierte dann? 5 Jahre nichts. Ging nicht weiter. Also wenn dieser Weg nicht frei wird, ist nichts möglich. Von 533 bis 538 nach Hijra kam es zu keinem größeren Zusammenstoß mit den Kreuzfahrern. Aber natürlich hat Imad ad-Din Zinki diese Zeit nicht verschlafen, sondern weiter versucht, diese Armee größer zu machen, weiterzuentwickeln, weil das Ziel, die Befreiung der besetzten Gebiete, immer da war. Und dann ereigneten sich auf einmal Dinge. Subhan Rabbil Azim. Und das sehen wir so oft. Mache du, was du machen kannst. Allah legt einer Seele nicht mehr, als sie zu leisten vermag. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ. Bereitet das vor, was ihr könnt an Macht und Pferde zum Beispiel. Und das ist ja bei jedem Staat so. Jedes Land will eine Armee haben, die abschreckend wirkt. Ja? Also spätestens heute merkt das auch das letzte Land, dass jedes Land auf eigenen Beinen stehen muss, was die militärische Kraft angeht. Also hat Imad ad-Din Zinki gemacht, was er tun konnte. So, wenn man macht, was man machen kann, übernimmt Allah den Rest. Was ist nun passiert? Der byzantinische Kaiser John II. Starb im Jahr 538 nach Hijra, 1143 christliche Zeitrechnung, und sein Sohn Manuel I. folgte ihm auf den Thron. Aber der war nicht so wie sein Vater. Kurz daraufhin starb der König von Jerusalem und er hinterließ 2 Kinder, Balduin dem Dritten, der war 13, und Amalrich, der war 7. Also wer hat dann die Verwaltung übernommen? Die Mutter. Melisende, oder wie man das auch spricht, ja, sie hatte die Verwaltung übernommen. Und natürlich war sie nicht wie der König in Sachen Strategie, in Sachen Verwaltung, Organisation, Führungsfähigkeiten. Gleichzeitig brach ein offener Konflikt zwischen Joscelin II., der Fürst von Edessa, und Raimund de Poitiers, weil beide waren Rivalen, aber nur wegen dem König. Der König, der jetzt gestorben ist, der war der Grund, dass es nicht zu Kämpfen kam zwischen diesen beiden Rivalen. Jetzt ist der König tot, also kam es zu was? Zu Rivalitäten und Kämpfen zwischen diesen beiden Fürsten. Imaduddin Zinki, rahimahullah, hat das natürlich beobachtet und er hat gemerkt, die Kreuzfahrer sind schwächer geworden. Die großen Anführer sind nicht mehr da. Also hat er sich vorgenommen, das ist der Zeitpunkt, jetzt Angriff auf Edessa. Weil wenn die Führung instabil ist, das ist die Chance anzugreifen. Genau zu dieser Zeit nun passiert jetzt was. Sultan Mas'ud will einen Krieg gegen Imaduddin Zinki führen. Entweder vorher noch nachher. Genau jetzt. Genau dann, an dem Zeitpunkt, wo er eigentlich zusammen mit Imaduddin Zinki die besetzten Gebiete wieder einnehmen kann. Aber nein, es geht um persönliche Interessen. So, was macht jetzt Imaduddin? Soll er jetzt gegen die Seldschuken kämpfen? Und die Kreuzfahrer lassen? Oder soll er die Kreuzfahrer angreifen und dann ist dieser Sultan hinter ihm her und dann... Was macht er nun? Imaduddin Zinki hatte seinen Sohn bei dem Sultan. Der sollte ihn, also für ihn arbeiten unter seiner Leitung als Zeichen der Loyalität. Bitte schön, mein Sohn ist bei dir. Das war schon die ganze Zeit so. Dieser Sohn nun von Imaduddin Zinki, als er mitbekommen hat, dass der Sultan einen Krieg führen möchte gegen Imaduddin, ist geflohen. Aber Imaduddin Zinki, als man ihm gesagt hat, dein Sohn ist gekommen und will mit dir reden, hat er ihm gesagt, zurück und geh zum Sultan zurück und nimm einen Brief mit, guck mal, das ist mein Sohn. Und er hatte Angst, weil er mitbekommen hat, irgendwelche Gerüchte, dass du irgendwie... aus welchem Grund auch immer, mich angreifen wolltest, aber ich habe ihn gar nicht erst getroffen, ich wollte von ihm gar nichts hören. Ich habe ihm gesagt, du nimmst deine Sachen und gehst sofort zum Sultan und bleibst dort. Als der Sultan das mitbekommen hat, ist dieses Feuer in ihm gelöscht. Subhanallah, das ist Führungspotenzial. Dass du die Schlüssel der Herzen kennst. Wie kann ich diese Person besänftigen? Imaduddin Zinki war kein schwacher Kämpfer. Seine Armee war riesig. Und er hätte locker gewinnen können. Aber für was ein Krieg jetzt gegen Muslime? Ist er Anführer geworden, damit er gegen die Muslime kämpft? Jetzt mal abgesehen von den Verrätern, wie wir gesehen haben, die eben nicht die besetzten Gebiete befreien wollen. Und so, walillahi alhamd, ist diese Fitna vorbeigezogen. Das wäre, ya'ani, Allahu a'lam, wie die Geschichte der Menschheit wäre, wenn hier etwas anderes passiert wäre. Aber Allah verwaltet. Al-Shaytan ist ja da, der merkt, aha, Zinki kann jetzt gewinnen. Was mache ich? Ich muss einflüstern. Irgendjemand muss jetzt auf Zinki hetzen. Weil der Shaitan will ja nicht, dass es den Muslimen besser geht. Aber Allah Jalla Jalaluhu ist der einzige, alleinige Verwalter, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Athir, rahimahullah ta'ala, sagte, diese Aktion von Imaduddin Zinki hinterließ beim Sultan einen außerordentlich starken Eindruck. Dann hat er gemerkt, okay, Imaduddin Zinki ist so mächtig geworden und so weiter. Und doch will er, dass sein Sohn unter meiner Führung arbeitet. Also er zeigt Loyalität. Also ging es jetzt weiter wohin? Nach Ar-Ruha, diese gewaltige Stadt, die über 50 Jahre unter der Herrschaft der Kreuzfahrer war. Jetzt war aber die Frage, wie soll das Imaduddin Zinki anstellen? Er kann ja nicht einfach in diese Stadt, es gab ja immer diese Mauern und Festungen, sondern er muss dafür sorgen, dass die Armee rauskommt, aber ohne tatsächlich gegen sie zu kämpfen. Das ist eine Riesenaufgabe nur. Weil wenn er die Stadt belagern würde, das kann er vergessen. Edessa zu belagern, das kannst du vergessen. Das ist ein Jahr lang belagern. Das ist eine Riesenfestung. Gegen die Armee zu kämpfen, ist auch zu riskant. Also was braucht er? Er braucht eine List, eine Täuschung, damit diese Armeen rauskommen. Die Festung ist leer. Er geht dann rein, es werden keine großartigen Soldaten und Waffen da geben, die sind ja alle raus, um gegen Zinki zu kämpfen. Das war der Plan, dass er sie täuscht und dann nach Ar-Ruha, also Edessa, geht. Also er beschloss vorzutäuschen einige Festungen von Qara Arslan, einem Fürsten der Artukiden, anzugreifen, der zu dieser Zeit mit Joscelin II. Verbündet war, dem Fürsten von Edessa. In der Zwischenzeit gab es mehrere Konflikte in diesem Gebiet, was ich gesagt habe, Al-Jazira, ja? Auch mit Imaduddin und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das war also nichts Neues für diesen Fürsten von Edessa. Imaduddin kämpft oder hat Konflikte mit den Artuqiden, das ist nichts Neues. Das wäre, also wenn plötzlich auf einmal das geschehen wäre, dann hätte dieser Fürst gesagt, was will der? Und jetzt ruft er mich. Nee, da ist bestimmt eine Falle. Das hätte er gerochen, den Braten. Aber da diese Konflikte schon lange sind, und deswegen diese 5 Jahre, ja gut, es ging nicht weiter, aber es gab andere Sachen, auch wenn natürlich Konflikte unter den Muslimen nicht schön sind, ja, das mag sein, aber am Ende, jeder wird für seinen Fehler zur Rechenschaft gezogen, aber Allah hat einen Plan für all diese Ereignisse. Am Ende liegt im Schlechten das Gute. Und das ist eine Aqida, technische Angelegenheit. Es gibt nicht das reine Schlechte. Etwas, was nur schlecht ist. Es gibt keine positive Sache in dieser Sache. Gibt es nicht. Also selbst Iblis, er an sich ist schlecht. Aber dass es Iblis gibt, ist gut für uns. Warum? Damit wir Allah anbeten. Weil wenn wir nicht sündigen würden, würden wir nicht wissen, was bedeutet Rahma, Gnade, Vergebung. Wir sündigen ja nicht. Also da es Iblis gibt und Iblis wird für seine Sünden bestraft und jeder, der sündigt, wird für seine Sünden bestraft. Aber jetzt das Große und Ganze, dass es überhaupt Iblis gibt, das hat einen Nutzen. Ibn al-Qayyim hat über 100 Nutzen aufgelistet, warum es Iblis gibt. Nicht, dass Iblis gut ist. Iblis, la'natullahi alayh. Der ist nicht gut. Aber dass es ihn gibt, dass es das Böse gibt, hat auch eine positive Seite. Wenn du aus dem Bösen Gutes, also dass du dann Gutes machst. Auf jeden Fall, das ist eine andere Thematik. Auf jeden Fall, Imaduddin Zinki hat jetzt was gemacht. Ich tue so, als ob ich jemanden von diesen Artuqiden angreife. Mit seinem Herr wollte er sich in dieses Gebiet, was in der Nähe von Aruha ist, begeben und zugleich das Gerücht verbreiten, Verstärkung aus Halab sei unterwegs. Also nicht nur Imaduddin kämpft nun, nein, da kommt noch eine Armee aus Halab. Der Verbündete nun, eben Joslin der Zweite, der hat ja einen Pakt. Also muss er ihnen helfen. Und sobald Joslin Aruha verlassen würde, würde Zinqi dann umdrehen und Aruha angreifen. Ende Rabi' al-Thani 539, das war der November 1144, ging also Zinqi los mit seinem Heer von Mosul und er befahl allen Anführern und Soldaten ohne Ausnahme, alle kommen raus. Er setzte aufs Ganze. Kein Soldat bleibt zu Hause. Zunächst zog er jedoch nach Amid, das zu den Artuqiten auch gehörte, um Joslin oder Joslin eben und dessen Späher, ja, die auf dem Weg immer gucken, also Nachrichtendienste, ja, diese Spione, damit sie wirklich sehen, ey, der meint's ernst, ja, das ist nicht nur ein Gerücht, der ist mit einer riesen Armee. Sodass sie eben glauben, dass er Ruha gar nicht im Blick hat. Und das ist auch so geschehen. Genau wie geplant verließ Joslin mit seinem Heer Ar-Ruha und zog nach Süden, um die vermeintlichen Verstärkungen aus Halab abzufangen. Und sofort meldeten Zinqis Kundschafter diese Bewegung und ohne zu zögern änderte er die Richtung, marschierte auf einem Weg direkt nach Ar-Ruha und entsandte seinen Hajib, also Minister, Salah ad-Din, aber nicht al-Ayyubi, ja, al-Yarisyani, auf einer anderen Route, um die feindlichen Späher zu verwirren, damit die gar nicht verstehen, was machen die eigentlich? Der eine geht hier, der andere was? Damit die das nicht nachvollziehen können. Der Großteil des Marsches erfolgte nachts. Als sie sich Ruha näherten, regnete es stark und die Kälte war beißend. Doch während dies die Soldaten nicht auffiel, erschwerte es den Kreuzfahrern die Aufklärung. Also bei Regen kannst du nicht so schnell reiten oder so gehen. Also die Kommunikation war schwierig, sodass die Informationen nicht rechtzeitig an die Armeen angelangt. Als die Dunkelheit weg war und am Morgen des 28. Rabi' al-Thani 539 nach Hijra, 25. November 1144, machten die Kreuzfahrer innerhalb der Stadt die schockierende Entdeckung, Imaduddin ist da, mit einer Riesenarmee. Joslin, der Zweite, der hat das dann später mitbekommen und er sandte sofort dringende Hilferufe nach Antakya und der war ja ein Rival mit Raimund, der Fürst dort, sowie an das Königreich, also von Jerusalem, wer herrschte dort? Die Mutter, diese eine Frau, Melisende, oder wie sie heißt. Der Fürst von Antakya hat gesagt, nee, ich helfe dir nicht. Das war genau das Strategische, dass Imaduddin wusste, auf diese Leute ist kein Verlass. Also untereinander, also muss ich diesen Moment ausnutzen. Die Königin entsandte zwar rasch ein Heer unter Philipp von Nablus, hieß er, doch die Entfernung war zu lange von Al-Quds bis nach Ar-Ruha. Das sind ja mehrere Tage, wenn nicht Wochen mit einer Armee. Aus dem Norden des Irak strömten tausende freiwillige Soldaten zu ihm, also Muslime, die mit ihm kämpften, weil es hat sich herumgesprochen. Imaduddin Zinki ist vor Ar-Ruha, Ar-Ruha ist leer, alle Armeen sind ewig weit weg. Das ist die Chance. Alle sind sie gegangen. Wer gehen konnte, ist zu Imaduddin Zinki gegangen. Man sagt, diese Armee konnte man gar nicht mehr zählen. So viele Leute waren das. Er sperrte sämtliche Wege nach Ar-Ruha, also Edessa, vollständig ab und jede Möglichkeit, eine Ersatztruppe zu verhindern. Und anschließend ließ er gewaltige Katapulte rund um die Mauern aufstellen, darunter Steinschleudern und so weiter, alles Mögliche, was man werfen kann. Und diese Stadt war unter fortdauerndem und ununterbrochenen Beschuss tagelang. Weißt du, was das bedeutet? Also du musst mal logistisch dir überlegen, was das bedeutet. Denn wenn du nur Steine werfen willst, ununterbrochen, tagelang, versuch mal die Steine mitzutransportieren. Und er hat diese Katapulte um die ganze Festung, also es waren nicht nur zwei, ich mache mal hier ein bisschen, ein Mantel. Das ist nicht normal, also von der Logistik her, und das alles, während er vortäuscht, eigentlich einen anderen anzugreifen, und dann nimmt er mal diese gewaltige Armee, oh doch nicht von hier. Das zeigt, was für ein Genie dieser Mensch war, rahimahullahu ta'ala. Ebenso hatte er eine Spezialeinheit, die nennt man Naqabun. Das sind so wie Ingenieure für Tiefbau. Ja? Das heißt also, das sind die, die unter der Festung graben sollen. Von oben, von unten, das war's. Imaduddin hat gesagt, diese Stadt werde ich jetzt einnehmen. Also hat er seine Ingenieure geholt, die dann eben graben und versuchen, eben die Mauern von unten eben zu zerstören. Mit der Zeit zeigten sich erste Erfolge und trotz des heftigen Widerstands der Verteidiger begann ein Abschnitt der Stadtmauer nachzugeben. Dann verstärkten sie natürlich ihre Anstrengungen, ja, genau in diesem Teil der Mauer, alle auf diese Mauer. Und so ist dieser Teil der Mauer dann zugrunde gegangen. 26. Jumad al-Thani 539, 23. Dezember 1144, also nach 28 vollen Tagen der Belagerung und Nonstop-Beschuss ist die Mauer gebrochen. Die anderen Armeen, die konnten nicht so schnell. Ein Monat, wir reden hier von einem Monat. Aber das ist halt, eine Armee kannst du nicht transportieren. Ich nehme mal, in einer Woche sind wir dort und so weiter. Der erste, der in diese Stadt reingegangen ist, war Imaduddin Zinki selbst. Der hat nicht gesagt, so jetzt geht mal rein. Er war der Allererste. Er war der Anführer, also ist er reingestürmt dort. Dort gab es die Armenier, die lebten ja schon lange in diesem Gebiet, und die Kreuzfahrer. Die Kreuzfahrer wurden bekämpft und gefangen genommen, die Armenier wurden freigelassen. Bitte vergleich das mit dem, was wir gerade erwähnt haben, wie die Muslime vergast wurden in diesen Höhlen, damit sie ja nicht weiterleben. Jemand flüchtet in eine Höhle und dann verbrennt man dort die Öffnungen, sodass die Leute ersticken an diesem Rauch. Das ist die islamische Geschichte. Gerechtigkeit, Nachsicht. Den Armeniern er gewährte Zinki, rahimahullah, Amnestie, obwohl sie natürlich mit den Kreuzfahrern zusammen waren, aber er wusste ganz genau, sie waren ja gezwungen. Habt ihr mitbekommen letztens auch, als wir gesagt haben, wie die Armenier selbst unter den Kreuzfahrern gelitten haben. Nach der Einnahme von Arruha erließ Imad ad-Din Zinki mehrere Anordnungen. Erstens, jede Form von Übergriffen auf Eigentum der Armenier ist strikt verboten. Zweitens, alle muslimischen Soldaten mussten sämtliches Gut zurückgeben, das sie von ihnen genommen hatten. Sei es Besitz, Beute, Gefangene oder irgendetwas anderes. Drittens, ihnen wurde volle Religionsfreiheit gewährt und ihre Kirchen durften in keiner Weise angetastet werden. Das hat Imad ad-Din Zinki nicht erfunden, das ist der Islam. So lebte bereits der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina mit den Juden, so lebten die Sahaba radiallahu anhum, das ist der Islam. Die Bischöfe wurden fürsorglich behandelt und nicht unterdrückt. Und er rief die Armenier, die aufgrund der Unterdrückung durch die Kreuzfahrer ausgewandert waren, zur Rückkehr auf, damit sie wieder sicher unter der Herrschaft von Imad ad-Din Zinki in Arruha leben können. Ibn al-Athir, rahimahullah, sagte über die Einnahme von Arruha, Edessa, die Muslime haben von nichts Vergleichbarem profitiert. Sein Ruhm verbreitete sich in allen Ländern. Seine Kunde erfüllte die Horizonte. Die ganze Welt hat mitbekommen, Imad ad-Din Zinki. Und hört euch diesen Satz an. Es war wahrhaft der Sieg der Siege. Die Einnahme von Arruha. Und in seiner Wahrhaftigkeit Badr am ähnlichsten. Er sagt, dieser strategische Erfolg ist zu vergleichen mit dem Erfolg in Ghazwat Badr. Weil das war der erste Kreuzfahrerstaat, der wieder eingenommen wurde. Das erste besetzte Gebiet durch die Kreuzfahrer. Die anderen Gebiete, die Imad ad-Din Zinki eingenommen hat, das war ein muslimisches Gebiet. Und das brauchte er, wie wir sehen, damit eben seine Armee groß genug ist, logistisch und so weiter und so fort aus verschiedenen Perspektiven. Diese Schwere der Niederlage erschütterte ganz Europa. Und deswegen wurde in Europa der zweite Kreuzzug ausgerufen. Das zeigt dir, was da gerade passiert ist. Also wir reden hier über den ersten Kreuzzug. Durch die Einnahme Edessas wurde dann der zweite Kreuzzug ausgerufen. Und das zeigt, was Imad ad-Din Zinki rahimahullah hier angestellt hat. Natürlich die anderen wie der Sultan Mas'ud, der abbasidische Kalif höchstpersönlich, haben natürlich Imad ad-Din Zinki gewürdigt für diese gewaltige Leistung. Der abbasidische Kalif hat ihm mehrere Titel vergeben. Al-Malik al-Adil, der gerechte König, Ruknul Islam, also die Säule des Islams, Al-Amir al-Muzaffar, der Anführer, der erfolgreiche Anführer, Umdatus Salatin, also Basis oder Grundlage der Sultane, Anführer der Heere der Muslime. Das sind mehrere Orden, könnte man sagen. Ja, du kriegst hier so einen Orden, bitteschön. Ja, so ein Militärgeneral hat ja mehrere. Ja. Ihm wurden mehrere Orden gegeben, weil das war Kreuzfahrer, ein Staat einzunehmen, nach so vielen Jahren Erniedrigung, Unterdrückung. Das war eines der größten Errungenschaften. Nach diesem Erfolg gab es natürlich noch weitere kleinere Konflikte mit den muslimischen Gebieten. Ja. Leider gab es immer wieder Leute, denen war Islam und Muslime sowas egal. Dieser Mann wird mir zu gefährlich, also muss ich gegen ihn kämpfen. Er war eines Tages auf dem Weg, um eine Festung zu belagern. Und am Abend hat er sich hingelegt. Dann kam sein Diener und er hieß Yarankash und hat ihn getötet. Sein eigener Bediensteter. Die Historiker sagen, es ist ein Rätsel, warum. Und da gibt es viele Interpretationen. Aber sie, also die einen sagen, das waren die Batinier, die waren ja immer noch da. Die haben ja auch nichts Besseres zu tun. Ist jemand erfolgreich, den bringen wir dann um. Das war ja die ganze Zeit so. Andere sagen, nein, vielleicht also der Fürst dieser Festung, der hatte einen Deal, wie dem auch sei. Wir wissen es nicht ganz genau, was die Absicht dahinter war, die Beweggründe. Auf jeden Fall, als dieser Mörder dann in diese Festung reinging und hat gesagt, ich habe Imaduddin Zinki getötet, da haben sie, die wurden belagert, ja, von Imaduddin, die wurden belagert, da haben sie ihm gesagt, du hast alle Muslime getötet. Du hast Imaduddin Zinki getötet, du hast uns alle umgebracht jetzt. Weil er war derjenige, der wieder diese Hoffnung in die Herzen gebracht hat, natürlich durch Allah Jalla Jalaluhu, dass die besetzten Gebiete wieder eingenommen werden können. Aber wenn ein Held geht, kommt der Nächste. Diese Umma ist eine Gebärende. Diese Umma des Islams ist eine Gebärende. Es werden immer wieder Helden hervorkommen, und zwar eben der Sohn von Imaduddin Zinki. Und wie heißt er? Nuruddin Zinki, rahimahumullah ta'ala. Möge Allah Imaduddin Zinki belohnen für seinen Einsatz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer Lehren ziehen lassen. Und möge Allah jalla wa ala uns zusammen vereinen mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.